Wenn man einen guten Katholiken fragte, was ist das Wichtigste am kirchlichen Leben, er würde natürlich antworten, die Heilige Messe. Und wenn man weiter fragte, und was ist das Wichtigste in der Heiligen Messe, dann kommt die Antwort, die Wandlung. Richtig. Und es trifft eigentlich ins Schwarze. Denn das, was Jesus wollte, war die Sammlung Israels, die Bekehrung zu seiner Botschaft, dass Gott in neuer Weise nahegekommen ist in ihm, als Anfang der Verwandlung der Welt. Und diese Welt hat sich nicht gewandelt. Aber die ersten Christen sagten, in der Auferstehung haben wir erfahren, dass da einer war, der diese neue Welt gelebt hat bis zuletzt. Und er ist erhöht zu Gott. Deshalb das neue Leben, man muss es ergreifen. Und die Auferstehungserfahrung wird in vielen Spielarten als Verwandlungserlebnis geschildert. Eine unvergängliche Hoffnung wurde uns eingepflanzt, sagt Petrus, inmitten aller Bedrängnisse. Ihr seid neu gezeugt worden. Stärker kann man es eigentlich nicht ausdrücken. Dass Auferstehungserfahrung heißt, eine Erfahrung radikaler Verwandlung zu machen. Der Johannesevangelist berichtet von drei Auferstehungserfahrungen und Erscheinungen. Die dritte haben wir eben im Evangelium gehört. Aber schauen wir sie einmal im Kontext an. Die erste, der eine Erscheinung zuteil wird, Maria von Magdala. Sie erinnern sich an das Osterevangelium. Sie kommt zum Grab, zu ihrem geliebten Rabuni, ein sehr inniger Ausdruck, mein Meister, und stellt fest, das Grab ist leer. Sie rennt dann zu den Aposteln, Petrus und Johannes kommen, und dann ist sie allein vor dem Grab und sieht die beiden Engel. Warum weinst du? Und sie meint, sie haben meinen Herrn weggenommen. Und dann der vermeintliche Gärtner, der sie anspricht, warum weinst du? Und an dem scheint sie Tränen verhangen vorbeizugehen. Und dann muss sich der Auferstandene umwenden, zu ihr hin und sie beim Namen rufen. Maria. Und da durchflutet sie erlebt. Das ist eine exemplarische Szene. Ein geliebter Mensch ist gestorben. Und diese Szene steht für Vergänglichkeit, für Vergeblichkeit, für alles, was auch in unserem Leben, ja, was in der ganzen Geschichte zu Bruch geht. Und man könnte die Weltgeschichte als Geschichte von Katastrophen schreiben. Hoffentlich nicht bald die nächste. Und da hinein diese Botschaft. Er lebt und du bist beim Namen gerufen. Inmitten vielleicht auch deiner katastrophischen Lebensgeschichte. Das ist eigentlich die Urform von Glauben. Sie wissen, der jüdische Gottesname ist eigentlich streng genommen kein Name. Es ist eine Zusage. Ich bin da, ich bin bei dir, Ich werde mich als der erweisen, der immer an deiner Seite ist. Und genau das erfährt Maria. Und die jüdische Weisheit, im Grunde ist die jüdische Geschichte auch eine Folge von Katastrophen. Die jüdische Weisheit hat den Anker des Glaubens im Hören gefunden. Vielleicht noch besser im Lauschen. Nelly Sachs hat für eines ihrer Gedichte ein Wort von Jesaja im Hintergrund gehabt: Bevor es wächst, lasse ich es euch erlauschen. Und ihr Gedicht, lange haben wir das Lauschen verlernt, endet sehr emphatisch: Presst, o presst an der Zerstörung Tag, an die Erde das lauschende Ohr, und ihr werdet hören, durch den Schlaf hindurch werdet ihr hören, dass mitten im Tode das Leben beginnt. Sagen wir es ruhig, eine verrückte Erfahrung, die unsere Grunderfahrung von Endlichkeit verrückt. Aber das ist Auferstehungsglaube. Das ist Glaube. Die zweite Erscheinung, die haben wir im ersten Teil des heutigen Evangeliums gehört. Und da ist es die Ursituation des Eingeschlossenseins und der Angst. Wir alle sind verletzliche Wesen. Bei einem Baby kommt das ganz deutlich zum Ausdruck. Nur wenn wir gehegt und gepflegt und beschützt werden, können wir überhaupt überleben und das Leben lernen. Und wir sind bis zum letzten Atemzug den Bedrohungen des Lebens ausgesetzt. Das wissen wir alle. Und deshalb ist die Lebensangst, die gerade die existenzialistischen Philosophen in den Blick gerückt haben, ein Existenzial, eine Grundverhaltensweise, die zu uns gehört. Und nicht nur die Angst vor äußeren Bedrohungen, es gibt noch eine tiefere Angst, dass wir unser Leben verfehlen, dass wir Schuld auf uns laden. Und das ist das zweite Thema bei dieser zweiten Auferstehungserscheinung vor den Jüngern. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Ja, das ist eine Botschaft mitten in die Condition humaine hinein. Und das ist nicht nur in den Auferstehungsgeschichten tradiert. In den Evangelien ist es vor allen Dingen die Geschichte vom Seesturm. Da heißt es von den Jüngern, sie schrien vor Angst. Und Jesus kommt, es tritt plötzlich Frieden, Ruhe ein. Habt ihr noch keinen Glauben? Das bringt er als Auferstehungsbotschaft sein ganzes Leben lang schon rüber, wenn wir wollen, wenn sie wollen. Und die Jünger, wie wir, oft notorisch unverständig. Oder das andere, er heilt Menschen, gerade ausgegrenzte Menschen, Menschen, die gekrümmt sind vielleicht unter der Last ihrer Schuld. Und da oft der Satz: Dein Glaube, dein Zutrauen, dass auch du neu anfangen kannst, wenn ich dich berühre, wenn du mir vertraust. Das ist Auferstehung. Also die zweite Dimension, Auferstehung aus Angst und Schuld, die wir nie loswerden, aber mit denen wir neu leben können. Und jetzt der Thomas. Er wird eigentlich fälschlicherweise als der Zweifler bezeichnet. Das ist im Grunde eine neuzeitliche Hineininterpretation. Das Wort Zweifeln kommt ja auch nie vor. Unglaube sehr wohl. Aber natürlich ist Thomas als gläubiger Jude gottgläubig, keine Frage. Aber was ist sein Problem? Sein Problem sind die Wunden, ist die verwundete Schöpfung, ist das riesige Ausmaß, die furchtbare Spur des Leids, das sich durch das Leben mancher Menschen und auch wiederum durch die ganze Geschichte zieht. Fels des Atheismus, die Herausforderung des Leids. Sein Problem ist, dass sich der allmächtige Gott Israels in einem gemarterten, zu Tode gerichteten, Verwundeten zeigen soll. Das kann ich nicht glauben. Und es ist die ewige Frage nach dem Leid, die keine Predigt beantworten kann. Was man im Grunde nur existenziell aushalten und innerlich bestehen kann. Zwei Sätze charakterisieren den Thomas. Als die Nachricht kommt, Lazarus ist tot und Jesus noch bleibt, auf, wir wollen mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Das ist feurige Begeisterung. Und als Jesus von einem geheimnisvollen Ziel, zu dem er geht, spricht in den Abschiedsreden, der große Realist: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Und dieser Thomas, der wird hier herausgefordert. Und er ist im Grunde ein Profil auch späterer Generationen. Und das Entscheidende, er konfrontiert sich mit den Wunden Jesu. Ich denke nicht, dass er sie berührt, er wird von ihnen berührt. Im Grunde ist Thomas in gewisser Weise eine neutestamentliche Parallelfigur zu Hiob, wo die Bibel Israels die Frage des Leides exemplarisch durchspielt. Dieser Hiob, Sie wissen es, von einer Katastrophe nach dem anderen getroffen, seine Frau lässt ihn links liegen, spottet gar über ihn, die Freunde wollen ihn überzeugen und das endet auch im Bruch. Und dieser Hiob, ganz auf sich gestellt, bleibt einem treu, nämlich seiner Erfahrung und seiner Überzeugung, nur Gott selbst kann mir die Antwort geben auf das, was mir zugestoßen ist. Und nach der zweiten Gottesrede sagt er: Ich widersage dem Gott, den er gelästert, den er geschmäht hat, an dem er sich die Finger blutig geklopft hat. Ich widersage, wohlgemerkt, auf Staub und Asche, in meiner furchtbaren Situation. Und dann der entscheidende Satz, was in ihm als inneres Verwandlungserlebnis geschehen sein muss: Bisher habe ich Gott nur vom Hörensagen gekannt, jetzt von Angesicht zu Angesicht. Das ist dunkel und ist nur mit einer inneren, kaum fassbaren Verwandlung des Menschen zu deuten, gerade von Menschen, die schwerstes Leid durchstanden haben. Und ein Mann wie Viktor Frankl sagt: Selbst in den unmenschlichsten Verhältnissen des KZs kannst du dich entscheiden, kannst du dir und der größeren Vision von Güte, von Gott treu bleiben. Man kann das nur als Zeugnis, als Lebenszeugnis respektieren. Auferstehung angesichts des Leids. Es gibt noch eine vierte Auferstehungserfahrung. Sie ist vielleicht sogar für das Johannesevangelium die zentrale Erfahrung, die durchgängige Erfahrung, obwohl sie keine Erscheinung ist. Ich spiele an auf den Satz nach dem Wettlauf von Petrus und Johannes: Der Jüngere ist erst da, er schaut in das Grab, sieht die Leinentücher, die den Körper umhüllten, gefaltet daliegen und gesondert das Schweißtuch, das auf dem Kopf lag. Und der lapidare Satz: Er sah und glaubte. Ohne Auferstehungserfahrung, angesichts des leeren Grabes. Dieser Lieblingsjünger ist eine geheimnisvolle Gestalt. Sein Name wird nie genannt. Vielleicht steht Johannes, der Zebedäus-Sohn, dahinter, aber das Eigentümliche an dieser Gestalt ist, dass Johannes sozusagen im Profil eine Figur zeichnet, die der ideale Jünger ist, das Zielbild für alle Jüngerschaft. Er taucht zum ersten Mal unter dem Kreuz auf, weil er mit Maria die Urzelle der neuen Gemeinschaft bildet. Dann die zentrale Szene, die Johannes ausfaltet. Er sieht die geöffnete Seite mit Blut und Wasser. Der das gesehen hat, der bezeugt es und er weiß, dass sein Zeugnis wahr ist, damit auch ihr glaubt. In der geöffneten Seite das Grundsymbol der unmäßig verströmenden Liebe des Offenbarers. Und das geht weiter in dieser Auferstehungserfahrung. Wenn er die Leinenbinden sieht und das Schweißtuch, erinnert das an den Körper, an den Leib und das Gesicht Jesu. Von Jesus wird im Prolog schon gesagt, er lag am Kolpos des Vaters. Kolpos ist im Griechischen jede Körperausbuchtung. Brust wird es meist übersetzt. In der Medizinersprache ist es noch intimer. Aus der Intimität mit Gott kam der Offenbarer. Und der Lieblingsjünger wird charakterisiert, dass er beim Abendmahl am Kolpos Jesu liegt. Also eine intime Lebensbindung mit dem Leib, mit dem Gesicht, mit der Seele des Messias. Und das ist im Grunde eine fast wundersame Auferstehungserfahrung, dass Menschen in ihrer religiösen Intensität so tief mit dem lebendigen Gott verbunden sind, dass es klar ist, das Leben und er als Zeuge des Lebens lebt. Das ist so selbstverständlich, dass er gar nicht wie Thomas vor den Wunden Jesu den Herrn und Gott Israels anruft, mein Herr und mein Gott, in diesem Verwundeten hast du es mir gezeigt. Und die Jünger am Osterabend einen neuen Frieden erfahren, der sie aus Angst und Schuld herausführt, aber auch immer wieder hineinführt. Und vor allen Dingen, dass wir, was schon Jesus bei den Abschiedsreden verheißen hatte, was an Maria von Magdala wahr wird, dass er unsere Traurigkeit in Freude verwandeln wird. Verwandelnde Erlebnisse. Zum Schluss eine kleine Anekdote. In den 70er Jahren besuchte ich ein germanistisches Oberseminar in Tübingen. Und wir besprachen da den Roman von Elias Canetti, Die Blendung. Und wir kamen auf die Idee, wir laden ihn einfach ein. Und er kam auch. Und da saß ich einen ganzen Abend in einer Tübinger Kneipe neben ihm. Wir löcherten ihn natürlich vorne und hinten. Und es war ein grandioser Ausflug in die ganze Weltliteratur. Und ich fragte ihn dann, Herr Canetti, was ist denn eigentlich Ihr Lieblingswerk in der Literatur? Dann sagte er, Kafkas Verwandlung. Und er begründete das auch. Er sagte, in allem Nachspüren durch die Weltliteratur sei ihm das als Grundmotiv der ganzen Literatur aufgegangen. Es geht um Verwandlung. Und viele Literaturwissenschaftler sagen, die Urform des Erzählens literarische Art ist das Märchen. Und in den Märchen geht es immer um Verwandlung. Oft bei den Kleinen, den Unscheinbaren, bei den Stieftöchtern, bei denen, die man so übersieht. Lassen wir uns das sagen. Von der Weisheit der ganzen Schrift. Es geht auch in unserem Leben um Verwandlung. Und seien wir bitte sehr achtsam für die kleinen Geschenke verwandelter Wirklichkeit, die uns Gott fast täglich schenkt. Amen.